wenn die Teile der Nachbarschaft in diesem Projekt oder auch in anderen das umsetzen würden, was sie wollten, dann funktioniert das zumindest im Kontext der wirtschaftlichen Realität einfach nicht. Und das sind wir nicht. Wir sind keine politische Partei.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.
Bei uns hat alles seine Ordnung. Daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interact Insight, das Podcast-Format vom Rotonda Club. Für die Branche, was Schlaues auf die Ohren. Mein Name ist Miriam Beul von Texte und Talks und ich freue mich ganz, ganz besonders über meinen heutigen Gast. Das ist nämlich Tore Marenbach. Hi Tore.
Hallo Miriam.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben heute einen sonnigen Tag. Wir haben ein kleines Warm-up gemacht heute, haben uns über Tiere, Kinder, Homeoffice, solche Dinge unterhalten. Aber was wir eigentlich heute besprechen wollen, hat ja die große thematische Oberklammer Team. Und ich würde ganz gern in dem Moment anfangen, Tore, für diejenigen, die dich noch nicht so gut kennen und das jetzt durch den Podcast nachholen können. Du bist Geschäftsführer bei Cube Real Estate. Das bist du jetzt seit einigen Jahren. Das Unternehmen hat sich in der Zeit wahnsinnig verändert, ist gewachsen. Tore, sag doch nochmal, wie war denn dieser Moment, als du Tilman Gartmeier getroffen hast das erste Mal? Wie war so der Eintritt in dieses junge Projektentwicklerteam, das sich kometenhaft entwickelt hat in den letzten Jahren?
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein, Miriam. Um direkt auf die Frage einzugehen, ich habe die Tage noch drüber nachgedacht, tatsächlich aus heutiger Sicht, und es sind jetzt gerade mal 5 Jahre etwa her, als ich den Tilman kennengelernt habe, schon ein wilder Ritt, wenn man zurückguckt. Wir waren damals 8 Leute, glaube ich, in der Firma und es gab schon das ein oder andere Projekt in der Pipeline und auch akquiriert, also man konnte schon eine Zukunft erahnen. Und ich habe mich damals mit dem Tilman Gartmeier im Rheinauer Hafen zu Köln getroffen, auch an einem sonnigen Tag, bin mit dem Motorrad hingefahren, relativ frei in meinen Gedanken und in meiner Zukunftsplanung zu diesem Zeitpunkt und habe dort jemanden kennengelernt, dem ich sofort abgenommen habe, dass er es ernst meint. Und dementsprechend war dann das, sagen wir mal, das Anbahnen und Zusammenkommen war ein sehr schneller, smoother Prozess im Grunde genommen, weil die Idee, die der Tilman damals schon hatte und die Vision, die er hatte und auch die Werte, die er vertreten hat, das hat doch sehr mir in die Karten gespielt und hat sich sehr mit dem gedeckt, was ich so in meinem Leben vorhatte und vorhabe.
Nun warst du ja in dem Moment trotzdem ja schon, klar, vielleicht frei, aber schon ein Immobilienmensch. Du warst bei der Art Invest und bei der DEC vorher und hast dir ja schon überlegt, dass du in diese Immobilienwelt möchtest. Was war denn jetzt so ganz anders? Was hat dich denn da sofort vom Stuhl gehauen?
In Bezug auf die Cube?
Ja, genau.
Ja, es war halt der Anfang. Ja, es war im Grunde genommen, der Startschuss war gemacht. Das Unternehmen gab es zu dem Zeitpunkt schon etwa 3 Jahre. Das erste Projekt war im Bau. Und im Grunde genommen ging es mir darum, in den vorherigen Positionen bei der DEC und bei der Art Invest habe ich ja im Grunde genommen auf der Projektebene mitarbeiten können und hatte auch zunehmend Verantwortung, aber ich wollte definitiv mehr auch mitgestalten. Und die Möglichkeit bot sich dort beim Tilman und bei der Cube zu dem Zeitpunkt. Und man muss auch sagen, ich glaube, das ist auch einer der Gründe des Erfolgs, den wir hatten, neben ganz vielen anderen, ist auch, dass wir grundsätzlich, sagen wir mal, gemeinschaftlich in der Geschäftsführung heute, es sind ja nicht mehr nur noch der Tilman und ich, verschiedene Bereiche sehr gut abdecken. Menschlich, inhaltlich und das ist, glaube ich, auch ein bisschen einer der Schlüssel zum Erfolg.
Jetzt haben wir schon zwei Zahlen gehört, und zwar eine 5 und eine 8. Also vor 5 Jahren wart ihr 8 Leute. Wie viel seid ihr jetzt und wie viele Projekte betreut ihr?
Wir sind jetzt ungefähr 65 Leute. Das hängt immer ein bisschen davon ab, ob man die Tochtergesellschaften, unsere beiden Standorte in Hamburg und in Frankfurt mitzählt, und haben, ich glaube, 17 aktive Projekte gerade aktuell.
Also natürlich jede Menge Holz. Was macht dir selber am meisten Spaß? Also vielleicht nicht das schnelle Wachstum, das weiß ich nicht. Da gibt es ja dieses Wort mit diesen Wachstumsschmerzen, ne, wo ja, es dann mal knifflig und chaotisch wird. Vielleicht ist das angebracht an der Stelle, aber.
Also, was mir am meisten Spaß macht, ist die Herausforderung und das gemeinschaftliche Erreichen von Zielen. Und ich sehe Projektentwicklung, und so habe ich es auch immer verstanden, als ein. Es ist ein Langstreckenlauf, es ist ein Marathon. Man hat irgendwo ganz am Ende am Horizont ein Ziel und einen noch nicht ausgetretenen Pfad dahin. Und es ist ja in vielerlei Hinsicht auch einfach ein von sehr vielen Herausforderungen und teilweise auch Rückschlägen geprägter Beruf und Job. Und dementsprechend muss man sich, glaube ich, vom Mindset auch so aufstellen oder so aufgestellt sein, dass man über diese Herausforderungen funktioniert. Also jemand, der eher im Vertrieb tätig ist und vielleicht kurzfristig Erfolg braucht, um sich zu motivieren, wird auf einer Projektentwicklungsebene mit einem 8 Jahre laufenden Projekt wahrscheinlich nicht glücklich.
Okay, ihr habt euch ja fokussiert auf kleine Wohnformen, würde ich das mal jetzt umschreiben. Vielleicht ganz kurz, wie ist im Augenblick die Nachfrage? Hat sich durch Corona irgendwas verändert?
Also vielleicht dazu nochmal, wir kommen natürlich, der Nukleus des Unternehmens ist tatsächlich das kleinteilige studentische Wohnen. Zu einer Zeit von Tillmann und Marius Carlo, damals noch gegründet, ganz jung, haben die beiden jungen Männer damals eine Idee gehabt, in diesen Bereich der Entwicklung, Projektentwicklung zu gehen und sich zu entwickeln. Mittlerweile haben wir uns aber doch zunehmend auch zu einem Quartiersentwickler entwickelt sozusagen. Also wir sind aus der reinen Asset-Klasse kleinteiliges Wohnen schon deutlich rausgewachsen, haben nun in Leverkusen in der NBSO in Opladen, wo wir auch sitzen mit dem Büro, ein kleines Quartier. Wir haben 2, 3 andere Quartiersentwicklungen noch jetzt in Vorbereitung oder auch schon teils in Umsetzung. Dementsprechend haben wir uns da auch weiterentwickelt. Und um nochmal zurückzukommen, das Thema kleinteiliges Wohnen hat natürlich auch ähnlich wie wir eine rasante Entwicklung hinter sich. Also vor 10 Jahren war das noch sehr, sehr unterrepräsentiert und auch auf sowohl dem reellen Markt als auch auf dem Investitionsmarkt noch nicht wirklich ein Produkt. Das hat sich sehr schnell entwickelt. Und was wir schon merken, ist, dass die Lagen und auch die Qualität mittlerweile doch mehr in den Vordergrund rücken. Ich, um es mal vielleicht ein bisschen provokativ zu sagen, in den ersten Jahren konnte man noch faktisch bauen, was ging. Das hat irgendwie alles funktioniert. Mittlerweile dünnt sich doch durch den stärkeren Wettbewerb und auch durch das stärkere Angebot auf den Märkten ein wenig das Produkt aus.
Also das heißt, der Markt sondiert sich, also die Guten kommen weiter und die Schlechten haben Probleme, oder wie meinst du das jetzt?
Ja, und ich glaube konzeptionell, die Projekte selber müssen schon noch mehr durchdacht sein, als sie es vielleicht früher waren.
Vielleicht ergibt sich das allein dadurch, dass ihr sagt Quartier, dass man gar nicht mehr allein auf der Objektebene denken kann, weil man da auch nicht weiterkommt. Und man sowieso, egal wo man hinkommt, solange man in großen Städten baut, ja auch schon Nachbarn hat, oder nicht?
Ja, das Thema Quartier ist ja eins, in das wir jetzt sozusagen in den letzten 2, 3 Jahren doch verstärkt reingewachsen sind. Mittlerweile mit einem klaren Fokus auch bereits in der Akquise von Projekten, dass wir genau darauf schauen. Da kommen natürlich ganz andere Herausforderungen mit, aber wir sehen in dem Thema Quartiersentwicklung, sagen wir mal, ich persönlich empfinde Quartiersentwicklung so ein bisschen als die Champions League der Projektentwicklung. Mhm. Also die Einflussnahme ist riesig, man kann Städtebau, Städtereparatur betreiben, man kann Orte schaffen, die über eine reine Wohnung hinausgeht, und das ist mit unheimlich viel Aufwand verbunden, das Thema Nachbarn. Wir haben das beim Projekt in der Erkrather Straße gerade im letzten Jahr sehr erfolgreich gezeigt, dass wir auch nicht scheuen, transparent Nachbarschaft zu beteiligen und uns einfach als, ja, als Partner oder als Teil des Projektes sehen. Natürlich sind wir der Treiber, wir sind der Investor und wir führen die Projekte auch durch, aber es gibt so viele Beteiligte und Interessengruppen, die zu involvieren sind und ernst zu nehmen sind auch. Und da gehören die Nachbarn zunehmend dazu. Man sieht es ja an vielen Stellen, dass gerade größere Projekte immer wieder auch scheitern oder sehr lange Laufzeiten haben, weil es einfach aus der Nachbarschaft oder verschiedenen Interessengruppen heraus Widerstand gibt. Und ich glaube, man kann nicht das Ziel haben, eine so große Entwicklung dann so zu gestalten, dass am Ende jeder glücklich ist. Aber was wir glauben, ist, dass man schon fragen kann und die Fragen sammeln kann. Und ich glaube, wenn man die Fragen kennt, die sich auch in der Nachbarschaft zum Beispiel stellen, kann man versuchen, möglichst viele Antworten darauf zu finden. Und ich glaube, dann hat man einen guten Job gemacht.
Vielleicht müssen wir das Projekt noch ganz kurz ein bisschen mehr dazu sagen, weil vielleicht das nicht jeder so kennt. Das ist hier in Düsseldorf. Und ja, ihr seid, glaube ich, mit einem Mikro-Apartment-Konzept oder auch einem Hotel, mit einer Hotelplanung da reingegangen. Und ihr habt eine ganz besondere Community da vorgefunden, die, glaube ich, eher so aus dem politisch linken, aus der politisch linken Ecke kommt, die sich sehr stark und formiert hat. Es gab wirklich kräftige Überschriften in den Zeitungen und ja, wie geht man erstmal als Investor, wenn einen das so kalt erwischt, mit so einer Front von Widerständlern um? Ich weiß ja, und wir wissen ja alle, weil das ist jetzt ja schon ein bisschen her, ihr habt da mega Werkstattgespräche gehabt, du hast da dich dem direkten Dialog mit dieser Community gestellt, was wahrscheinlich ziemlich nervenaufreibend war, stelle ich mir vor. Aber wie ist das in dem Moment, wo du als Projektentwickler eigentlich was Gutes entwickeln willst für die Menschen, weil sie den Raum zum Leben brauchen. Und erstmal fliegt dir alles um die Ohren.
Es ist ein einschneidender Moment. Die Intensität, mit der der Widerstand kam, natürlich auch darauf basiert, dass diese Gruppe der Nachbarn dort gut organisiert ist, hat uns überrascht. Man kann jetzt rückwirkend sagen, hätte man wissen können, hätte man auch. Haben wir vielleicht nicht genau genug hingeguckt. Aber als es uns dann, sagen wir mal, in der Intensität erwischt hat, erinnere ich mich auch noch sehr genau, wo ich stand und wie wir dann im Grunde genommen voreinander standen. Man darf nicht vergessen, wir haben dort Baurecht gehabt. Wir hatten ein Konzept für zwei Hotels und einige kleinteilige Wohnungen, Wohnformen. Und der Bauantrag stand physisch bei uns im Büro. Also da sind als Zeit und auch schon durchaus Investment geflossen. Wir standen im Grunde genommen zu dem Zeitpunkt von einer ganz einfachen Entscheidung, entweder mit der Brechstange durch, baurechtlich wäre es gegangen, gegen alle Widerstände.
Also die wollten die Hotels nicht?
Die wollten die Hotels nicht, die wollten auch prinzipiell, also da komme ich gleich nochmal zu, die wollten am Anfang nicht viel, hatten andere Vorstellungen grundsätzlich, haben die Menschen teilweise auch heute noch, das ist auch nicht schlecht.
Was wollen die denn?
Ja gut, das Hotelthema war absolutes No-Go. Denen geht's, unseren Nachbarn an der Stelle geht es einfach darum, dass die sagen, das ist auch unsere Stadt und es ist unsere Nachbarschaft. Und wir möchten hier nicht Hotelnutzungen haben, wo die Leute eine Nacht schlafen und wieder weggehen. Wir wollen hier Menschen haben, die diesen Ort mit uns auch in die Zukunft tragen. Und das ist so einer der Faktoren, die dann in diesem Verfahren einfach rauskam. Das ist ja nicht falsch, ganz im Gegenteil. Einfach ne, da mal zuzuhören und das mal zu hören. Gut, die Entscheidung dann zu treffen und zu sagen, wir nehmen nicht die Brechstange, sondern wir legen jetzt mal die Baugenehmigung oder den Bauantrag zur Seite und gehen tatsächlich mal in den offenen Dialog. Das war schon ein Move, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann man auch nur sagen, das ist auch ein bisschen Cube, weil wir zum einen selbst so gewired sind, dass wir sagen, lass es uns probieren und darüber hinaus auch Investoren haben, die sowas mitmachen und so ein Risiko eingehen. Ja, das erste Meeting war dann faktisch Abbau von Vorurteilen. Also da standen zwei Gruppen voneinander. Wir waren die geldgierigen Investoren für diese Gruppe und die war in unseren Vorurteilswelten, waren das die Hausbesetzer, die irgendwie alles kaputt machen wollen, aber keine Ideen haben. Ja. Und der anschließende Werkstatt, sehr intensive Werkstattprozess mit 3 Werkstätten und einer ganz intensiven Beteiligung hat dazu geführt, dass wir danach mit politischer Zustimmung im Grunde genommen ein ganz anderes Quartier entwickelt haben.
Letztendlich habt ihr das, wofür ihr Baurecht hattet, ja so nicht gebaut. Also die Hotels kommen nicht, stimmt's?
Nein. Wir haben tatsächlich einige Änderungen vom B-Plan am Ende politisch auch durchgebracht, mit Unterstützung auch der Nachbarschaft, der ganzen Werkstatt. Und man muss in dem Kontext auch nochmal sagen, wie immer, da gehören viele, viele zu solchen, kann man ja sagen, Erfolgen. Auch die Stadt Düsseldorf, gerade die Verwaltung bis hoch zu Frau Zuschke haben hier extrem unterstützt, weil natürlich auch sehr genau hingeschaut wurde, weil das natürlich in der Form mal was Neues war. Also da ist auf einmal.
Ja, und keiner will jeden Tag schlechte Überschriften in der Zeitung.
Ja, und ich meine, die Herausforderungen haben alle Städte und dann müssen die Verwaltungen es sehr oft regeln. Dann stehen die zwischen Stühlen und müssen dann irgendwie gucken, dass sie es moderieren. Oder ein B-Plan-Prozess zieht sich 6 Jahre hin. Wir haben hier einfach den Weg von unserer Seite gewählt und gesagt, okay, wir gehen jetzt trotz Baurecht mal den Weg und beteiligen mal. Heute bin ich davon überzeugt, es war der richtige Weg. Wir haben da einen ersten Schritt auch in Bezug auf Beteiligung gemacht, mit einer Nachbarschaft, die nicht nur dagegen ist, sondern auch proaktiv mitarbeitet. Das ist ja, ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man sich viel Mühe gibt und ein Konzept entwickelt und dann hat man Nachbarschaft, die finden das dann alles irgendwie blöd, wissen aber nicht, was sie gut finden. Und dann ist man im Patt. Hier haben wir natürlich eine Nachbarschaft vorgefunden, die hatten schon klare Ideen. Die gingen teilweise weit über das hinaus, was wir bereit waren zu machen. Aber der Prozess war geprägt von erstmal Abbau von Vorurteilen und dann einem respektvollen Miteinander und auch der Anerkennung, dass der Kompromiss immer ein Kompromiss ist. Also gewinnen und verlieren war da nicht der Vordergrund, sondern der Vordergrund war, wie können wir gemeinsam ein Projekt entwickeln, das an diesen Ort vielleicht besser passt als das, was wir zuerst hatten.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ist es denn besser geworden?
Ja. Also wir haben Nutzungen, wir haben einen ganz anderen Nutzungsmix. Die Hotels sind in der Form nicht gekommen. Wir haben immer noch einen Teil kleinteiliges Wohnen. Wir haben einen Teil sozial gefördertes Wohnen. Mhm. Übrigens auch ein Ergebnis dieses Werkstattprozesses. Wir hätten es nicht gemusst. Wir bauen jetzt hier doch nochmal einen guten Bestandteil an sozial gefördertem Wohnen. Wir haben Künstlerateliers. Wir haben sogar ein Objekt, ein Grundstücksteil, der Plangruppe zur Verfügung gestellt mit dem Ziel, plant doch mal selbst.
Oh, cool.
Und das heißt, dieses Verfahren der Abstimmung ist ongoing und passiert heute noch.
Jetzt würde natürlich ein vor allen Dingen wirtschaftlich streng kalkulierender Investor mal einen Strich machen. Was hätte das mit eurer Planung gekostet und was wäre reingekommen und was passiert jetzt? Wo landet das Ganze jetzt, wenn man nur mit der Kaufmannsbrille guckt?
Wenn man nur mit einer Kaufmannsbrille guckt, kann man eins sagen, es landet in allererster Linie da, dass wir extrem, vielleicht das falsche Wort, aber doch einiges an Risiko mehr gegangen sind. Weil das hätte natürlich alles auch Potenzial gehabt, einfach ein Jahr ins Land zu gehen und das kostet halt auch alles Geld. So, jetzt am Ende haben wir durch dieses Geben und Nehmen, was es ja eigentlich war, die Kiefern, das ist die Straße, Kiefernstraße, die Nachbarn wollten partout kein kleinteiliges Wohnen an ihrer Straße. Das war aber so vorgesehen, das war auch übrigens baurechtlich so vorgesehen, jetzt nicht kleinteiliges Wohnen, aber Wohnen. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir müssen hier ein Geben und Nehmen machen. Also wenn wir an der einen Stelle sozial gefördertes Wohnen bauen, was für uns eine Minusrendite hat, dann müssen wir an anderer Stelle mehr Baurecht bekommen. Und das hat auch dazu geführt, dass wir einen neuen Baukörper haben und dass wir jetzt 7000 Quadratmeter Büro bauen können mit einem Hochpunkt. Also dadurch ist die Wirtschaftlichkeit, wenn es dann sich aufgeht, ist die Wirtschaftlichkeit vielleicht nicht ganz so gut, wie sie in der ersten Kalkulation war, aber immer noch auskömmlich. Da können wir mit arbeiten, aber natürlich jetzt in einem ganz anderen Risiko, in einer ganz anderen Risikolage.
Okay, du hast gerade eben dieses herrliche Wort Brechstange benutzt und jetzt weiß ich ja was unsere Zuhörer noch nicht wissen. Du bist Eishockeyspieler und da denke ich so an diesen Schläger und die Brechstange, das war jetzt so, so ein Bild für mich. Tore, was, wenn man davon ausgeht, dass du da sportlich sehr engagiert warst, auch sehr lange, Wie kann man ja diesen Kompromiss, den ihr gefunden habt und den Team Spirit aus dem Sport, kann man da Parallelen ziehen?
Ach, da gibt es mit Sicherheit ganz, ganz viele Parallelen. Ich glaube, eine der wesentlichen, das, ob das jetzt Eishockey ist oder ein anderer Mannschaftssport, ist einfach der, Sport hat Regeln und Sport hat, hat klare Grenzen. Und wenn man miteinander in das geht ja über die reine berufliche Perspektive teilweise auch weit hinaus, wenn man miteinander so umgeht, dass man sich an Regeln hält, Regeln abstimmt und auch die Erwartungshaltungen, wie diese ausgelegt werden, gleich sind oder weitestgehend gleich, dann kommt man auch ans Ziel. Beim Eishockey ist es halt so, da ist das Übertreten von Regeln ganz gerne auch mal mit einem relativ schnellen Schmerzerlebnis verbunden. Das heißt, da überlegt man sich eh, ob man die eine oder andere Regel oder Grenze übertritt und macht es im Zweifel auch nicht zweimal.
Ja gut, ich meinte damit, das ist natürlich ein sehr robuster Sport und wie du gerade sagst, natürlich eine Regel, die du da nicht einhältst, ja, da gibt es dann Prellungen, blaue Flecken, ich weiß nicht was. So wäre es ja vielleicht auch gewesen, wenn ihr das einfach durchgezogen hättet. Und ihr seid ja bei dem Projekt hier in Düsseldorf, sind ja aus Gegnern, ist ja ein Team geworden. Und letztendlich dieses, ja, mit Akzeptanz, jetzt das können jetzt alle nicht sehen, da ist jetzt ein zweifelnder Gesichtsausdruck, ob Team der richtige Begriff ist. Dieses aber Gegenüberstehen, das Frontale, das habt ihr ja aufgelöst.
Ja, das haben wir im Grunde genommen aus einem wesentlichen Grund, glaube ich, aufgelöst, weil wir nicht den Anspruch haben und uns als die allwissenden Projektentwickler oder Stadtentwickler definieren, sondern weil wir da offen sind und lernen wollen und zukünftig auch lernen. Die Herausforderungen werden andere, die Märkte ändern sich, die 0815-Nummer, die gibt es halt nicht. Ja, und vor dem Hintergrund, ich sagte, ich habe ein wenig den Kopf verdreht bei Team. Natürlich ist das ein Team-Effort und auch eine Zusammenarbeit mit den Nachbarn, aber natürlich sind unsere, sagen wir mal, Ziele immer noch weit voneinander weg. Wir bewegen uns über viel inhaltliche Diskussion immer in Kompromisse. Wenn die Teile der Nachbarschaft in diesem Projekt oder auch in anderen das umsetzen würden, was sie wollten, dann funktioniert das zumindest im Kontext der wirtschaftlichen Realität einfach nicht. Und das sind wir nicht. Wir sind keine politische Partei und wir sind auch keine Verwaltung. Wir funktionieren nach den Regeln der Wirtschaftlichkeit, müssen Gehälter zahlen und müssten dementsprechend auch mit den Projekten unsere Erfolge wirtschaftlich erzielen. Und da kann man Kompromisse machen, weil teilweise, wenn es richtig gut gemacht ist, führt beides zum Gleichen. Man hat ein nachhaltigeres Projekt und im Zweifel dadurch sogar mehr Erfolg, auch auf der wirtschaftlichen Seite.
Okay, ich würde trotzdem ganz gerne noch ein bisschen beim Sport bleiben, weil wir leben ja alle nicht nur, um zu arbeiten. Sport spielt ja schon eine große Rolle auch in deinem Leben. Du hast, wie heißt die Kölner Mannschaft? Wir sind jetzt heute in Düsseldorf, DEG, das weiß ich, weil ich bin da kein Eishockey-Profi. Für wen hast du gespielt und wie lange hast du das gemacht?
Also Eishockey habe ich im Grunde genommen gespielt von 10 bis Mitte, Ende 30, also 25 Jahre. Jetzt spiele ich eigentlich sehr selten nur noch. Und in der Jugend habe ich beim KIC gespielt, das ist das, was dir gerade nicht eingefallen ist. Da bin ich ja eigentlich auch im Feindesland. Ich habe das ein oder andere Spiel in der Bremenstraße gehabt, da erinnere ich mich nicht ganz so gerne dran zurück teilweise. Aber habe dann 3-4 Jahre tatsächlich auf einem relativ hohen Niveau in der Jugend beim KIC auch gespielt. Ja,
ja, und du bist Ironman, das heißt also der Sport nicht nur mit dem Schläger in der Hand und dem Puck auf dem Eis ist für dich wichtig. Eben hast du auch bei der Projektentwicklung gesagt, das ist ein Dauerlauf. Wie intensiv sind im Augenblick deine sportlichen Ambitionen? Wie wichtig ist das für dich im Leben? Und ist das auch im Prinzip Stressabbau aus dem ja auch nicht ganz unanstrengenden Job, den du ja hast?
Ja, also wenn man wie ich schon ab dem 10. Lebensjahr in irgendeiner Form eigentlich Leistungssport gemacht hat, ist Sport aus dem Leben fast nicht mehr wegzudenken, weil der gehört dann irgendwie dazu, um das Gleichgewicht der Kräfte zu halten in allen Bereichen. Die letzten Jahre war natürlich dadurch, dass ich auch kleine Kinder hatte, hat sich einfach der Fokus ein bisschen verschoben, weil ich einfach auch Zeit mit den Kindern verbringen wollte und das auch gerne heute noch mache und wie du auch schon gesagt hast, jetzt auch nicht zwingend ganz so wenig arbeite. Vielleicht ist das Thema Ironman eins, was eigentlich viel besser beschreibt, wie ich unseren Job auch wahrnehme, weil das, ich habe im Grunde genommen diesen Langdistanz-Triathlon eigentlich nur gemacht, um ihn mal zu machen. Ja, ich bin kein Triathlet, bin ich heute noch nicht. Und mir ging es einfach darum, da vorne irgendwo ist ein Ziel und das, im Zweifel ist das unheimlich schwer zu erreichen. Aber wenn du jetzt ein halbes Jahr oder 8 Monate dich ganz intensiv darauf vorbereitest und meine Frau hat damals mitgezogen sozusagen und mir die Freiheiten auch gegeben, dann kannst du das ganz am Ende schaffen. Und so ist es heute in der Projektentwicklung auch. Wenn ich, heute in Leverkusen stehe, bei unserer, sagen wir mal, zweiten, dritten Entwicklung, das erste Quartier, wo wir einen kompletten Bebauungsplan mit der Stadt Leverkusen gemacht haben, neuen, und das ist jetzt im Bau. Wenn ich da stehe, dann ist das irgendwie so, jetzt gerade fühlt es sich an, wie vom Fahrrad auf die Marathonstrecke zu gehen, aber man sieht das Ziel. Und wenn man dann am Ende da steht und hat irgendwie einen Teil dazu beigetragen, dass das entstanden ist, dann ist das ein ganz langer, mühsamer Weg. Aber das Ziel macht es irgendwie dann im Nachhinein sinnvoll. Ich glaube, beim Ironman sagt man irgendwie, man vergisst die Schmerzen und der Triumph bleibt. Und so ist es beim,
okay,
bei der Projektentwicklung auch manchmal.
Die Gebäude bleiben stehen und alle haben was davon.
Im besten Fall.
Jetzt hast du Leverkusen gesagt. Vielleicht für die, die dieses Areal nicht kennen. Ihr habt ja auch euren Firmensitz da.
Ja.
Das ist Badenstadt Opladen oder das ist ein Teil davon. Vielleicht, dass du uns noch mal ein bisschen... Ja, beschreibst, was ihr da eigentlich gemacht habt und mit welcher Vision ihr an diese Fläche rangegangen seid. Es gab ja diese Phase, wo die Bahn sich ja von nicht betriebsnotwendigen Flächen getrennt hat und in diesem Zuge sind ja in vielen deutschen Städten plötzlich Grundstücke frei geworden und in Leverkusen eben auch. Ja, wie entwickelt sich die Stadt mit dieser auch nicht ganz kleinen Fläche und was genau macht ihr da gerade?
Also die neue Bahnstadt Opladen ist im Grunde genommen eine städtebauliche Entwicklung auf einem der größten Bahnausbesserungswerke der Bundesrepublik. Das wurde vor, lass mich nicht lügen, 15 Jahren, glaube ich, etwa geschlossen. Das war für Opladen der Abgesang des Abendlandes, weil da haben alle gearbeitet. Da gab es Hungerstreiks und alles, was dazugehört. Und da gab es überhaupt keine Perspektive. Und dann wurde mit ziemlich viel auch Infrastrukturunterstützung auch Investitionen und Förderungen eine Gesellschaft gegründet, die dann im Grunde genommen diesen alten, großen, riesigen Bahnstandort umnutzen sollte. Und dann ist was passiert, was wenig Aufmerksamkeit überregional erregt hat. Aber wenn man heute dahin geht und die Geschichte zurückwirkend mal betrachtet, ist das schon, kann man schon sagen, echt eine riesen Erfolgsgeschichte, die da vonstatten gegangen ist. Weil wir sind jetzt 15 Jahre weiter, dort gibt es ein großes Wohnquartier mit Generationenwohnen. Die TH Köln hat sich dort angesiedelt und baut gerade. Es gibt ganz viele neue Ansiedlungen von Büro- und Gewerbeflächen, Gastronomiekonzepte, Außenbereiche. Also die entstädtebauliche Entwicklung da ist in vielerlei Hinsicht vorbildhaft. Und wir sind im Grunde genommen reingekommen, das war noch bevor ich zur Cube gestoßen bin, da haben einer unserer Gründungsinvestoren und der Tillmann dort gestanden und die beiden hatten tatsächlich eine Vision, das muss man schon sagen. Und die zum damaligen Zeitpunkt musste man schon Fantasie haben, um sich das vorstellen zu können. Und dann ist das Investment im Grunde genommen so umgesetzt worden, dass wir ein Verwaltungsgebäude gekauft haben mit einem denkmalgeschützten Gebäude daneben und eine alte Bahnhalle. Ja, und es war klar, dass alles irgendwie zusammenhängt und nur zusammen funktionieren kann. Und auch da zum Thema Beteiligung, dann gab es einen B-Plan-Prozess. Ich glaube, wir haben in 13 Monaten einen B-Plan entwickelt, das Verfahren durchgesetzt und den verabschiedet. Das ist schneller, als die meisten Städte heute Baugenehmigungen austeilen. Das geht natürlich dann auch alles nur, wenn man möglichst viele Parteien auf seine Seite bringt. Gut, heute haben wir da ein Quartier mit 300 kleinteiligen Wohnungen für die Studenten der TH nebenan. Es gibt 30 Eigentumswohnungen, 500 Stellplätze. Wir bauen 7000 Quadratmeter neues Büro dorthin und es gibt eine Bestandshalle, die wir erhalten. Und in dieser Bestandshalle werden wir in den nächsten Jahren unseren sogenannten Cube Campus unterbringen, weil wir natürlich auch vor dem Hintergrund der weiteren Wachstumspläne mehr Platz brauchen. Und da kann ich jetzt noch nicht so viel drüber sagen, aber da gehen wir auch wirklich ganz neue Wege, was die Arbeitsumgebung und Arbeitswelt in Zukunft so zu bieten hat und was zu uns passt.
Ihr seid ein extrem junges Team. Wir haben das am Anfang schon gesagt, ihr seid auch super, super schnell gewachsen. Jetzt scheiden sich ja so ein bisschen die Geister daran, was diese Generation Y, Z, wie die so ticken. Ob dieses, weiß ich nicht, diese Erwartung, wenn man in einen Immobilienberuf geht, das dicke Auto, die dicke Uhr, oder so, ob das Purpose ist, das wird ja häufig diskutiert. Also zu sagen, klar möchte ich Geld verdienen, aber ich möchte auch was Sinnvolles tun. Wie sind die Leute, die zu euch kommen?
Ja, also sagen wir mal so, ich glaube, der Altersdurchschnitt hat sich natürlich in den letzten Jahren stark verändert, weil wir natürlich irgendwann auch in die Möglichkeit kamen und attraktiv wurden für ältere oder erfahrenere Mitarbeiter, ganz einfach. Und
ihr seid selber alle 5 Jahre älter geworden.
Wir sind tatsächlich alle 5 Jahre älter geworden. Das habe ich auf den Fotos letztens auch nochmal mit Schreck feststellen müssen. Da ist wirklich was passiert. Aber im Grunde genommen, weil du das Thema junge Generation ansprichst, da gibt es genauso wie bei allen anderen einfach Licht und Schatten. Und wir haben, glaube ich, mit dem Tillmann vorneweg, aber auch einem Jean-Marc Fey, der Leiter des An- und Verkaufs ist und gleicher Jahrgang und auch anderen wesentlichen zentralen Positionen im Unternehmen, ganz junge Leute, die haben aber was vor im Leben und die sind im Grunde genommen das Gegenteil des Vorurteils, was man so hat über diese Generation. Wobei es die auch gibt, ja, und die hatten wir auch schon bei uns sitzen. Nur man muss schon sagen, unser Ansatz ist eher Purpose-getrieben, weil wir haben mehr vor, als einfach nur ein Projektentwickler zu sein. Wir denken auch weiter. Wir wollen wirklich Werte schaffen und wir möchten auch dabei Spaß haben, möchten auch die Generationen in-Haus zusammenbringen und voneinander lernen. Fehlerkultur, ich könnte da noch viel, viel drüber sagen. Da machen wir uns extrem viele Gedanken drüber. Und es gibt natürlich an der einen oder anderen Stelle immer wieder Momente, wo man sich denkt, da ist irgendwie mit meiner Wertevorstellung und dem, was der oder diejenige vor mir da kommuniziert, da ist irgendwie was passiert in den letzten Jahren. Das ist mir dann auch an der einen oder anderen Stelle mal aufgefallen. Aber ich glaube, es gibt wirklich noch genug junge Menschen, die aus meiner Sicht den richtigen Drive haben und auch die richtigen Ziele verfolgen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, um auch mal da eine Kerbe für zu schlagen, also ich war in dem Alter persönlich noch längst nicht so weit. Also ich habe mir bei allem viel mehr Zeit genommen und ich habe schon das Gefühl, der Druck, der jetzt von Schule über Bachelor, über Master, sind halt mit 25 sind die halt fertig in der Ausbildung. Und da habe ich, glaube ich, gerade mal angefangen zu studieren oder 2 Jahre vorher. Also dementsprechend haben die da einfach auch schon Know-how. Die wollen halt sehr schnell sehr viel. Und ich glaube, bei den richtig Guten geht es eher darum zu sagen, das straight zu ziehen, dass man die Welt nicht an einem Tag erobert, sondern dass es halt eher ein Ironman ist.
Okay. Ja, ihr seid ja eine der ersten Firmen, die aus meiner Sicht zumindest diesen Team Spirit auch öffentlich macht über den LinkedIn-Kanal. Also ich meine, ihr wärt die ersten Projektentwickler gewesen, die einen Post abgelassen haben. Freitagmittag ist hier die Zeit, die Weinflasche zu öffnen. Und ihr habt einen tollen Balkon, von dem kann man über das ganze Gebiet gucken und da steht ein Grill. Das heißt, diese Kultur, das, was ihr auch erzählt darüber, das lebt ihr auch. Das ist jetzt nicht so ein Marketing-Gag und wir ziehen uns alle das gleiche T-Shirt an und alle sehen, wir gehören zusammen.
Also da gibt es ja viele Beispiele für. Es ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir authentisch sind, nach außen und nach innen. Und wenn wir, es gibt tatsächlich einen festen Jo-Fix bei uns im Kalender, der heißt Wine Friday. Ja. Und natürlich im letzten Jahr auf Basis der aktuellen Situation ist das teilweise sogar digital umgesetzt worden. Aber wir haben auch tatsächlich, und ich glaube, da verbindet sich einer der großen Faktoren unseres Antriebes, ist, dass wir Spaß haben wollen. Wir möchten Spaß bei der Arbeit haben, wir möchten Spaß mit dem haben, was wir tun und Spaß mit den Menschen, mit denen wir zusammen sind. Und Das führt halt auch dazu, dass sich bei uns Freundschaften entwickelt haben und dass wir einen sehr lockeren, aber auch einen sehr professionellen Umgang pflegen. Und ja, da gehört es halt im Zweifel auch mal dazu, am Freitagnachmittag, wenn sich's ergibt, eine Flasche Wein zu trinken oder Veranstaltungen zu machen. Das ist im letzten Jahr, ist es uns das leider nicht gegeben worden, aber ist eine unserer Kernkompetenzen.
Okay, und schöne Architekturausflüge, das habe ich auch alles nachverfolgt, wenn ihr euch da zusammen auf die Socken macht.
Ja.
Ja, jetzt steht ja die Immobilienbranche, sag ich mal, politisch so ein bisschen unter Beschuss. Das hat mit dem Klimawandel zu tun, das hat mit Regulierungen zu tun, das hat mit der Forderung zu tun, einen größeren Beitrag zu leisten, weil ja aus eben genau aus unserer Industrie sehr viel CO2-Emissionen kommen. Wie wird dieses Thema bei euch diskutiert und was habt ihr in dieser Hinsicht vor?
Ja, es wird sehr intensiv diskutiert auf mehreren Ebenen. Einer der, sagen wir mal, erkennbaren Aspekte diesbezüglich ist auch ein bisschen die Auswahl unserer Architekten.
Okay.
Wir haben tatsächlich jetzt, wir haben so eine leichte Affinität auch Richtung dem europäischen Ausland, speziell Holland, entwickelt. Da sind die Gedanken teilweise auch schon ein bisschen weiter auf der Architektenseite als das, was wir teilweise hier gewohnt sind. Jetzt kann man nicht sagen, dass das schlechter oder besser ist. Wir haben auch tatsächlich super Projekte mit deutschen, auch Düsseldorfer Architekturbüros schon gemacht und auch noch in der Umsetzung. Aber ich glaube, es ist gut, dass der Prozess sich beschleunigt und dass da mehr Gedanken reingehen, Cradle to Cradle und Nachhaltigkeit in allen Bereichen, nicht nur in Bezug auf die Baustoffe, sondern auch in Bezug auf die Nutzungen langfristig. Und ich glaube, was das Wesentlichste, was dafür vonnöten ist, sind vielleicht zwei Sachen. Das eine ist eine Flexibilität und das andere ist die Bereitschaft, sich wirklich anzupassen und den neuen Herausforderungen zu stellen. Und das probieren wir. Natürlich darf man nicht vergessen, wir sind immer noch keine 20 Jahre am Markt. Wir wachsen, wir sind in den letzten Jahren sehr schnell gewachsen. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch, sagen wir mal, in Entwicklungen noch nicht vorantreiben konnten, die wir schon gerne vorangetrieben hätten. Aber das kommt jetzt. Also jetzt kommen wir sind jetzt in der Zeit angekommen, wo das Unternehmen stabil steht, wo wir eine tolle Pipeline haben, super Projekte haben und mittlerweile auch wirklich hervorragende Mitarbeiter. Und daraus ergibt sich im Grunde genommen ein eigener Spirit und ein eigener Gedanke. Und den pflegen wir, dafür geben wir Raum, den diskutieren wir. Mit dem Ziel auch die Antworten oder Teile der Antworten auf die großen Fragen bereitzustellen, die sich geben.
Hast du denn das Gefühl, dass die Kommunen als diejenigen, die man ja auch braucht, um an Grundstücke und Baugenehmigungen zu kommen, dass die sich da schon weit genug entwickelt haben? Also dass die, sag ich mal, Nachhaltigkeitsanforderungen in, weiß ich nicht, Konzeptvergaben fest definieren? Also habt ihr das Gefühl, dass von dieser Seite ein anderes Mindset oder andere Erwartungen an euch schon gestellt werden? Oder kann man eigentlich, man kann ja in Deutschland, es gibt ja kaum Sanktionen, man kann eigentlich bauen wie immer, ohne dass einem was Schlimmes passiert, oder?
Ja, ich glaube, die Kommunen sind in die Tiefe noch nicht eingedrungen in vielen Bereichen. Also wie wir dann am Ende bauen, das obliegt tatsächlich noch uns, respektive dem Bauunternehmen, mit denen wir dann zusammenarbeiten. Aber was wir natürlich merken, ist eine viel stärkere Diskussion über die Themen. Mhm. Und ich glaube, die letzte Wahl hat es ja auch gezeigt, es gibt einen ganz klaren Ruck in Richtung Grün, in Köln, in Düsseldorf, in Bonn vor allem. Und da kommen natürlich andere Anforderungen auf uns zu. Und es ist wie immer, das ist im Grunde genommen ähnlich wie in der Werkstattverfahren in Düsseldorf. Man muss reden und man muss ausloten, was realistisch ist. Forderungen zu stellen, dass jetzt jedes Bauvorhaben 100% sozial geförderten Wohnungsbau haben muss, gut, das ist für uns nicht umsetzbar. Dann sind wir weg. Ja, das kann ja auch nicht das Ergebnis sein. Also die Wahrheit.
Dann ist man ja wieder nicht das, worüber wir eingangs sprachen, dass man sagt, auf Augenhöhe oder als Team eben, ne, die Themen voranbringen.
Es muss realistisch sein und das lässt sich nicht von heute auf morgen regeln, aber schrittweise. Und im Gemeinsamen, Verwaltung, Politik und Wirtschaft, hört sich jetzt hochtrabend an, aber das sind genau die Instanzen, die miteinander reden müssen und gemeinschaftlich zusammen Lösungen finden müssen.
Wo siehst du die Cube in 5 Jahren? Jetzt sind 5 Jahre vergangen, du hast ziemlich auf der Überholspur gelebt, ihr habt tolle Sachen angestoßen, ihr habt euch vom Kerngeschäft weiterentwickelt, jetzt geht's an die Quartiere, jetzt geht's vielleicht auch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr Richtung Nachhaltigkeit, wenn du sagst, ihr bindet auch Architekten aus anderen Ländern ein und was glaubst du, passiert vielleicht auch unter Corona-Aspekten? Vielleicht geht es jetzt vielleicht doch nicht ganz so schnell, aber wo siehst du die Cube in 5 Jahren?
Tatsächlich machen wir uns darüber ja auch an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder Gedanken, weil wir auch langfristige Ziele und Pläne und Visionen natürlich haben. Also für mich wäre das Wichtigste, dass ich in 5 Jahren immer noch morgens ins Auto steige und mit einem Lächeln zur Arbeit fahre, weil ich das einfach, weil ich stolz darauf bin, dass wir weitere 5 Jahre eine Entwicklung mit der Unternehmung vorangetrieben haben. In 5 Jahren sehe ich mindestens 3 deutsche Standorte, vielleicht auch darüber hinaus in Europa Aktivitäten. Ich sehe Wachstum in Bezug auf Volumen der Projekte, Anzahl der Projekte. Natürlich dann auch im Sinne der Mitarbeiter. Und ich sehe vor mir ein Unternehmen, was in einem tradierten Umfeld an der einen oder anderen Stelle mutig neue Wege gegangen ist und sich in 5 Jahren dann hinsetzen kann und sagen kann, viele von den mutigen Ideen und mutigen Ansätzen und der ganzen Zeit, die wir in Themen reingesteckt haben, wo sich vielleicht der ein oder andere weniger Gedanken drüber macht, haben sich gelohnt. Und abgesehen davon sitzen wir dann in 5 Jahren in einem wunderschönen Campus und haben eine Arbeitswelt, die wir dann voller Stolz überregional auch mal gerne herzeigen.
Okay, du hast gesagt, du fährst nach wie vor mit dem Auto. Ich hätte jetzt gedacht, du fährst mit dem Fahrrad.
Ja, ich fahre teilweise mit dem Auto, teilweise auch mit dem ÖPNV. Fahrrad sind bei ja, knapp 50 Kilometer zur Arbeit. Es geht, muss man sich aber ein bisschen Zeit nehmen.
Okay, kommst du immer zu spät zu den Meetings. Ja, Tore, fand das sehr spannend. Ausflug in die Welt von Cube Real Estate. Ich bin total gespannt, was sich ja weiterhin für euch entwickelt, ob es noch mehr Werkstattverfahren geben wird. Ihr seid ja jetzt ja erprobt. Ne? Ihr wisst jetzt, wie auch das geht. Und ja, dass man da nicht sofort die Flinte ins Korn wirft, sondern im Dialog die Dinge sogar in eurem Sinne verbessern kann. Und ja.
Ich würde mich freuen, weil du auch gerade gesagt hast, in 5 Jahren. Ich würde mich freuen, wenn wir es in 5 Jahren geschafft haben, dass wir auch wahrgenommen werden als vielleicht ein Teilnehmer auf dem Markt, der Lösungen herbeiführen kann für ganz komplexe Aufgaben, auch bei städtebaulich größeren Themen. Also wenn in 5 Jahren vielleicht jemand von der Stadt Düsseldorf bei uns anruft und sagt, wir haben ein Thema, das würden wir gerne mit euch machen, anstatt dass wir bei denen anrufen. Ich glaube, dann haben wir was erreicht.
Okay, gutes Schlusswort. Da können wir alle nur die Daumen drücken. Tore, Dankeschön. Vielen Dank, dass Danke. Du hier heute unser Gast warst. Dankeschön.
Vielen Dank.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.